Der Predigtext für heute steht in Jesaja 6. Es war in dem Jahr, als König Uzzia starb. Da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit 2 ihren Leib und 2 brauchten sie zum Fliehen. Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erbeben und das ganze Heiligtum war voller Rauch. Entsetzt rief ich: Ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Da flog einer der Engel zu mir mit einer glühenden Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte: Die glühende Kohle hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist dir jetzt weggenommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Danach hörte ich den Herrn fragen: Wen soll ich als Boten zu meinem Volk senden? Wer ist bereit zu gehen? Ich antwortete: Ich bin bereit, sende mich. Da sprach er: Geh und sag diesem Volk: Hört mir nur zu, solange ihr wollt, ihr werdet doch nichts verstehen. Seht nur her, ihr werdet doch nichts erkennen. Sagt ihm das und macht ihre Herzen hart und gleichgültig. Verstopft ihre Ohren und verklebt ihre Augen. Sie sollen weder sehen noch hören, noch mit dem Herzen etwas verstehen, damit sie nicht umkehren und geheilt werden. Ich fragte: Herr, wie lange soll das so gehen? Und er antwortete: Bis die Städte entvölkert und zerstört sind, bis die Häuser leer stehen und das ganze Land zur Wüste geworden ist. Ich werde seine Bewohner in fremde Länder verschleppen. Ganz Israel wird einsam und verlassen daliegen. Und sollte auch nur ein Zehntel der Bevölkerung im Land zurückgeblieben sein, wird es noch einmal verwüstet werden. Mein Volk gleicht dann einem gefällten Baum, von dem nur noch ein Stumpf übrig geblieben ist. Doch aus diesem Wurzelstock wird einmal etwas Neues wachsen. Ein Volk, das mir gehört.
Ihr Lieben, das war unser Predigttext. Das ganze 6. Kapitel aus dem Buch Jesaja. Joa. Das ist ganz schön dicht und steckt sehr viel drin. Und eine Sache, die hat mich wirklich überrascht. In diesem 6. Kapitel vom Buch Jesaja werden 2 Themen zusammengebracht, die ich in meinem Kopf gar nicht so eng zusammen denke. Ich finde beide super, ich bin von beiden begeistert, aber so eng habe ich sie noch nie zusammen gesehen. Das sind die Themen Gottes Herrlichkeit und unsere Sendung. Wenn ich über Gottes Herrlichkeit nachdenke, dann hebt sich mein Blick und ich schaue auf Gott. Bei unserer Sendung schaue ich auf uns und die Welt oder die Stadt, in die wir gesandt sind. Wenn ich näher über die Herrlichkeit Gottes nachdenke, dann komme ich zu Erfahrungen, die vielleicht tief innerlich sind und wo ich passiv bin. Wenn ich über unsere Sendung, unsere Botschaft, unsere Beauftragung nachdenke, dann komme ich aus mir raus, dann werde ich aktiv, dann geht der Blick nach außen. Aber ich habe mich belehren lassen von diesem 6. Kapitel Jesaja. Diese beiden Themen hängen unglaublich eng zusammen. Und um zu verstehen, wie sie zusammenhängen und wie sie im 6. Kapitel von Jesaja zusammenhängen, müssen wir zusammen 4 Schritte gehen. Und diese 4 Schritte sind folgende. Erster Schritt, Gottes Wesen. Zweiter Schritt, Gottes Wirken. Dritter Schritt, unser Wesen. Und 4. Schritt, unser Wirken. Nochmal langsam und kurz erklärt. Es beginnt alles mit Gottes Wesen, mit der Frage, wer ist Gott? Wie ist Gott eigentlich? Was macht ihn aus? Und daraus folgt dann ganz zwangsläufig, was Gott tut. Gottes Wirken. Was er macht, wie er handelt. Und daraus folgt dann ganz zwangsläufig, wer wir sind. Was uns ausmacht. Und aus dem, wer wir sind, folgt dann als letzter, 4. Schritt, was wir tun. Unser Wirken. Da geht es dann auch um unsere Sendung. 4 Schritte, die wir gehen werden. Und damit gehen wir quasi durch diesen Predigtext hindurch. Stück für Stück. Und wir fangen mit Schritt 1 an. Gottes Wesen und die ersten 4 Verse aus diesem 6. Kapitel. Im Todesjahr des Königs Uzzia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim, das sind Engel, Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwelle von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Wir lesen hier vom Propheten Jesaja, der eine Vision hatte. Er sieht ein Bild, eine Szene, er ist dort irgendwie hineingenommen. Und wenn das für dich befremdlich ist, dann vergiss kurz, dass es befremdlich ist. Diese Predigt gewinnt ungemein an Plausibilität, wenn wir kurz mal annehmen, dass sowas passiert. Wenn wir uns darauf einlassen, auf diese bildhafte Sprache. Da ist also Jesaja und er hat diese Vision. Er sieht Gott, den Herrn. Und er sieht ihn in seiner Herrlichkeit. Er sieht ihn sitzen auf einem Thron, inmitten eines Tempels oder Palastes. Das hebräische Wort ist hier dasselbe. Und Gottes Säume erfüllen diesen Tempel oder diesen Palast. Also bildlich sind ja dann die Säume von Gewändern irgendwie gemeint. Was es ausdrückt, ist, dass Gottes Gegenwart den ganzen Raum erfüllt. Gottes Herrlichkeit durchdringt jeden Zentimeter dieses Raumes. Gott erfüllt alles. Das sieht Gott. Nein, Jesaja. Jesaja sieht Gott. Und um Gott herum sieht er diese Engel. Die Engel, die dort schweben oder fliegen und rufen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und sie sprechen damit nicht Gott an. Sie sagen nicht: Gott, du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig. Sondern sie rufen das zueinander. Sie rufen sich das zu. Ist Gott nicht heilig? Heilig, heilig? Und mich erinnert das an was. Ich bin jetzt seit knapp 3 Monaten Papa. Und wenn ich unseren kleinen Sohn im Arm habe und meine Frau Antonia in der Nähe ist, kommt es regelmäßig vor, dass ich ihn angucke und dann sie angucke und sage: Ist er nicht niedlich? Ist er nicht niedlich? Und ich bin so erfüllt von dieser Liebe zu diesem kleinen Wesen und von der Niedlichkeit und wie schön und toll er ist und was er mir bedeutet, dass ich nicht anders kann, als meiner Frau zu sagen: Ist er nicht niedlich? Ich glaube, so ähnlich ist es hier. Die Engel finden Gott nicht niedlich. Sie finden ihn heilig. Aber sie sind so erfüllt, so ergriffen, so begeistert, auch so voller Ehrfurcht, dass sie gar nicht anders können, als einander zuzurufen: Ist er nicht heilig? Heilig, heilig, der Herr der Herrscher. Und dann rufen sie noch etwas Zweites. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Wir haben diese 4 Schritte und jetzt greifen wir ein bisschen voraus. Gottes Herrlichkeit kann nicht einfach bei Gott bleiben. Gottes Herrlichkeit drängt hinaus, drängt in alle Welt, in jeden Winkel dieser Erde. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da ist eine Bewegung von Gott überall hin. Und diese Bewegung zeichnen wir mit diesen nächsten 3 Schritten noch nach. Herrlichkeit. Auf Hebräisch heißt das Kabod. Das heißt wörtlich Schwergewicht. Gott ist schwergewichtig. Das erzähle ich nicht, weil es witzig klingt, sondern weil es erklärt, warum die Erde bebt. Gott ist schwergewichtig. Und wann immer von Gottes Herrlichkeit die Rede ist, oder zumindest sehr häufig in der Bibel, bebt die Erde. Und wenn Jesus Christus eines Tages wiederkommen wird, dann wird ein letztes Mal die Erde beben von der Herrlichkeit, von der Schwergewichtigkeit, von der Kabod Gottes. Schwergewichtigkeit. Aber das hat noch andere Farben, dieses Wort. Und ich zähle das einfach mal auf, was in diesem Wort Gottes herrlich alles drinsteckt. Das ist das Wesen Gottes, zumindest ein Teil davon. Gott ist herrlich. Das heißt, er ist schön. Anmutig. Er ist majestätisch. Er ist erhaben. Er ist voller Ehre und Würde. Gott ist es wert, angebetet zu werden. Gott ist es wert, dass wir uns ihm hingeben. Er hat ein großes Gewicht, eine große Wichtigkeit. Er ist herrlich. All das steckt da drin. Und das sieht dieser Jesaja in dieser Vision. Er sieht Gott, wie er in seinem Wesen ist. Er sieht Gott in seiner Herrlichkeit. Und daraus folgen die nächsten beiden Schritte. Und die nächsten beiden Schritte, was Gott tut und wer wir sind, die sind in diesem Text so eng, dass wir sie zusammen angucken müssen. Also Schritt 2 und 3, Gottes Wirken und unser Wesen. Jesaja berichtet weiter. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim, einer der Engel, zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte, und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde ist gesühnt. Jesaja sieht also Gott in seiner Herrlichkeit, auf seinem Thron sitzen. Aber dieses Bild führt bei ihm nicht dazu, dass er sich von Gott angezogen fühlt, dass er sich in die liebenden Arme seines himmlischen Vaters wirft. Er wird zurückgeworfen auf seine Sünde. Er erkennt, dass er ein Sünder ist. Er spricht hier von unreinen Lippen. Er hat eben die Engel gesehen, wie sie mit reinen Lippen singen, heilig, heilig, heilig. Und er erkennt, dass er dieses Lobpreises gar nicht würdig ist. Dass seine Schuld ihn davon trennt, dass seine Schuld ihn von Gott trennt. Und diese Sündenerkenntnis, dieses Sündenbewusstsein, was Jesaja hier hat, ist kein anerzogenes. Es ist nicht so, dass ihm das eingeredet wurde oder beigebracht wurde von seinen Eltern, von seinen Lehrern, von irgendwelchen religiösen Führern, von Pastoren, wem auch immer. Es ist nicht anerzogen, nicht eingeredet, sondern es ist ein Sündenbewusstsein, was er in dem Moment bekommt, wo er Gott in seiner Heiligkeit sieht. Er sieht Gott, er sieht, wie vollkommen, wie wunderschön, wie herrlich Gott ist. Und in dem Moment erkennt er, wie wenig vollkommen, wie wenig heilig und herrlich er selbst ist. Er erkennt seinen Mangel, er erkennt seine Fehler, seine Schuld und seine Sünde. Diese Sünde, die er hier erkennt, die trennt ihn real von Gott. Sünde ist ein reales Problem. Sünde ist das Problem unseres Lebens, vor allen anderen. Und dieses Sündenbewusstsein, was Jesaja hier bekommt, das ist kein Sündenbewusstsein im Sinne von, ich bin Sünder, aber ich bin besser als der oder die. Es ist kein besser als Sündenbewusstsein. Es ist ein einer von Sündenbewusstsein. Ich bin Sünder und ich bin einer von Sündern. Ich gehöre in ein Volk voller Sünder. Und das ist nicht selbstverständlich, dass er das so sieht. Menschlich naheliegend wäre das Erste. Ja, natürlich mache ich Fehler, aber es gibt ja noch viel Schlimmere. Und gerade Jesaja hätte guten Grund. Wir sind in Kapitel 6. Die ersten 5 Kapitel dieses Buches hat er schon fleißig als Prophet gewirkt. Er hat menschlich betrachtet guten Grund zu sagen, ganz so schlecht wie das Volk, von dem ich stamme, komme ich nicht. Ich habe schon mehr begriffen als die. Aber in der Gegenwart Gottes zählt nicht dieses besser als Sündenverständnis. Es ist völlig egal, sich mit anderen zu vergleichen. Der Vergleich ist mit Gott. Und Gott ist so herrlich, dass ich nur sagen kann, ich bin es nicht. Ich bin unwürdig der Gegenwart Gottes. Und das erlebt Jesaja hier. Und das ist ein Problem. Und es wird gelöst. Es ist eine Trennung. Und diese Trennung zu Gott wird überwunden. Aber nicht von Jesaja zu Gott hin, sondern von Gott zu Jesaja hin. Es fliegt dieser Seraphim, dieser Engel, von Gott, von seinem Thron, da ist auch die Rede von seinem Altar, von Gott her zu Jesaja. Und er bringt etwas mit, diese glühende Kohle, die von Gott herkommt. Und er berührt damit den Mund, von dem Jesaja eben gesagt hat, dass es unreine Lippen sind. Und dieses Bild ist drastisch und hart. Und es ist nur verständlich, wenn Sünde ein wirkliches Problem ist, eine wirkliche Realität ist. Denn was in diesem Bild passiert, ist, dass Sünde weggebrannt wird. Sünde ist reell da und wird weggebrannt. Muss irgendwie beseitigt werden. Und das passiert hier. Und das darf Jesaja sehen, wie dieser Engel kommt, diese Sünde wegbrennt und zu ihm sagt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und das ist der zweite Schritt. Das ist das, was Gott tut. Gott überwindet diese Distanz der Sünde. Und Gott beseitigt die Sünde. Und daraus folgt sofort der dritte Schritt, nämlich wer wir sind. Denn Jesaja ist nicht mehr der Jesaja von 3 Minuten davor. Jesaja ist jetzt der Jesaja, dem die Schuld vergeben wurde, dem die Sünde im Bild weggebrannt wurde. Und er hat das erfahren, er hat das gesehen, er hat das vielleicht gespürt. Jesaja ist ein neuer Jesaja, neu von Gott her. Gott hat ihn neu gemacht, Gott hat ihm eine neue Identität gegeben. Jesaja hat eine lange Zeit vor Jesus Christus gewohnt und gelebt und dieses Bild gesehen. Und das, was er hier erlebt, das sehen wir noch viel, viel klarer und ohne dieses Bild in Jesus Christus. Aber es ist derselbe Vorgang. Es gibt das Problem der Sünde und es trennt uns von Gott. Und diese Distanz können wir nicht überwinden, sondern Gott überwindet sie. Gott selbst fliegt wie dieser Engel von sich zu uns. Gott wird Mensch in Jesus Christus. Er wird einer von uns. Und Jesus Christus nimmt unsere Schuld auf sich. Er stirbt am Kreuz mit unserer Schuld, für unsere Schuld. Er reißt sie in den Tod. Um dieses Bild ein bisschen aufzugreifen, er kommt zu uns und er selbst geht mit unserer Schuld durchs Feuer, ins Feuer. Er reißt die Sünde in den Tod. Jesaja sieht es in einem Bild. Wir dürfen es klar sehen. Aber vielleicht sagst du auch, hey, das ist ein Vorteil, das in diesem Bild zu sehen. Es ist doch ein Vorteil, dass Jesaja diese Vision hat, dass er nicht nur hört und irgendwie abstrakt glauben soll, sondern auch sieht, vielleicht sogar fühlt. Und wir als Christen haben ein großartiges Geschenk bekommen, vor dem ich lange Angst hatte, was aber genau das für uns sein kann. Ich rede von der Beichte. Ich habe jahrelang als Christ nicht gebeichtet und hatte irgendwie Angst, es geht da ja irgendwie um Schuld und weiß ich nicht. Aber immer, wenn ich gebeichtet habe in den letzten Jahren, immer wenn ich gebeichtet habe, habe ich dort unglaubliche Befreiung erlebt. Und es hat eine unglaubliche Kraft und Wirkung, wenn mir ein anderer Christ zusagt, im Namen und in der Autorität von Jesus Christus, deine Schuld ist dir vergeben. Es ist viel mächtiger, als wenn ich mir das selbst sagen muss. Wenn ein anderer Christ mir in Jesu Namen sagt, deine Schuld ist dir vergeben. Und Beichte funktioniert ganz einfach. Da sind 2 Christen. Und der eine hat das Bedürfnis zu beichten. Und der geht zum anderen und sagt, hey, ich möchte etwas beichten. Und dann bekennt er seine Schuld diesem anderen Christen in Gegenwart Gottes. Und dieser andere Christ darf das größte Privileg in Anspruch nehmen, was wir als Christen, glaube ich, haben. Er darf dem anderen in Jesu Namen Vergebung zusprechen. Eins der größten Privilegien, was wir haben. Die Beichte kann für uns das sein, was für Jesaja diese Vision war. Es kann diese Botschaft von der Vergebung, die manchmal vielleicht etwas abstrakt ist und vielleicht auch fern von meiner Lebenswirklichkeit, ganz nah werden lassen, ganz fühlbar, ganz spürbar. Wenn mir der andere das zuspricht, vielleicht seine Hand auf meine Schulter legt, das hat etwas Befreiendes. Genug der Werbung für die Beichte. Kommen wir zu dem 4. und letzten Schritt. Wir haben gesehen, wie Gott ist, wer Gott ist, als nächstes, was er tut. Und daraus folgt sofort, wer wir sind. Und daraus folgt dann Schritt 4, was wir tun, unser Wirken. Der letzte Textteil. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh und sprich zu diesem Volk. Hört immerfort und versteht nicht. Seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Erstmal soweit. Gott stellt eine Frage. Das tut er häufiger, auch im Alten Testament, an sehr prominenten Stellen. Adam, wo bist du? Gott stellt Fragen und manchmal könnte man sich ja fragen, Gott, warum fragst du das? Gott gibt, wenn er Fragen stellt, die Möglichkeit zu antworten. Natürlich könnte Gott sofort sagen, Jesaja, jetzt sende ich dich. Und Jesaja hätte gesagt, mach ich. Aber durch diese Frage gibt der Jesaja die Möglichkeit, diesen großartigen Satz zu sagen. Hier bin ich, sende mich. Und diesen Satz sagt Jesaja nicht aus seiner eigenen Kraft und seiner eigenen Laune und Motivation heraus. Er sagt ihn aus seiner neuen Identität, die er eben bekommen hat. Aus dieser erfahrenen Sündenvergebung, aus dieser Verwandlung. Wir können sogar so weit gehen und sagen, aus dieser Neugeburt. Und da klingt der Evangeliumstext an, den wir eben gehört haben. Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Und genau das tut Gott. Mit einem recht unangenehmen Auftrag. Jesaja soll zu seinem Volk gehen und er bringt keine Heilsbotschaft, sondern eine Gerichtsbotschaft. Er soll zu seinem Volk gehen, damit sie es nicht verstehen, damit sie sich nicht bekehren, keine Heilung finden. Und das fordert mich etwas heraus. Und es forderte bestimmt auch Jesaja etwas heraus. Aber Jesaja kennt seinen Gott. Und er weiß, dass Zeiten des Gerichtes begrenzte Zeiten sind. Und dass das nicht das letzte Wort ist, dass etwas danach kommen wird. Und deshalb stellt er eine Frage. Wir lesen den Rest des Textes. Und ich fragte, wie lange, Herr? Er antwortete, bis die Städte verwüstet liegen, sodass niemand mehr darin wohnt und die Häuser menschenleer sein werden und das Land in eine Einöde verwandelt ist. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen und die Verödung inmitten des Landes wird groß sein. Und es bleibt noch ein Zehntel darin, so fällt auch dieses wiederum der Vertilgung anheim. Aber wie die Terebinte und die Eiche beim Fällen doch noch ihren Wurzelstock behalten, so bleibt ein heiliger Same als Wurzelstock. Jesaja fragt, wie lange dauert diese Zeit des Gerichtes, meinen Auftrag, den du mir jetzt gibst, diese Botschaft, wie lange? Und Gott sagt, unterm Strich, bis zum Exil. Bis ich dich und dein Volk aus diesem Land, was ich euch verheißen habe, was ich euch gegeben habe, wo ich euch 40 Jahre durch die Wüste lang hingeführt habe, bis ich euch daraus reißen lasse, bis ihr ins Exil müsst. Bis zu diesem Tag dauert diese Botschaft, dauert diese Zeit des Gerichts. Auch das ist hart. Aber im letzten Satz kommt ein Funken Hoffnung auf. Es ist dieses Bild vom Baum. Ein Baum, der gefällt wird. Ja, das ist ein Fällen von einem Baum. Aber es bleibt dieser Baumstumpf, dieser Wurzelstock übrig. Und Gott gibt die Hoffnung, dass daraus etwas Neues erwächst, dass dort ein heiliger Same ist. Und wenn wir die Bibel weiterlesen, sehen wir, dass es so kommt. Und wenn wir uns Jesaja angucken, sehen wir, dass auch für ihn nach dieser Zeit der Gerichtspredigt Zeiten von Verheißungspredigten kommen. Es kommen noch 60 Kapitel und die schönsten, großartigsten Verheißungen, die diesen nur hier angedeuteten heiligen Samen ausmalen, die lesen wir noch in diesen letzten Kapiteln. Und die im Bild gesprochen schönste, großartigste Blüte, die aus diesem Baumstumpf entspringt, ist Jesus Christus selbst. Gott, der Mensch wird, der unsere Sündenprobleme ein für alle Mal regelt. Das, was wir eben angeguckt haben. Und an der Stelle setzt unser Auftrag an. Denn das hier, das war Jesajas Auftrag. Unser Auftrag ist ein anderer. Wir als Kirche Jesu Christi sollen das Evangelium von Jesus Christus verkündigen. Wir sollen in alle Welt hinaustragen, dass er der Retter ist, der Messias. Dass er unsere Sünde beiseite schafft, dass er am Kreuz gestorben ist für unsere Sünde. Das sollen wir in jeden Winkel der Erde tragen. Und das hatten wir am Anfang bei der Herrlichkeit Gottes. Das ist genau die Bewegung, die Gottes Herrlichkeit von sich aus nehmen will, in alle Welt zu drängen. Und so soll dieser Ruf vom Evangelium Jesu Christi in alle Welt drängen und Gott in seiner Herrlichkeit rühmen und preisen. Das ist unser Auftrag. Als Kirche Jesu Christi, als Greifbar-Gemeinde ganz konkret auf diese Stadt bezogen. Wir haben dieses Wort bekommen aus Apostelgeschichte 18. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Niemand soll sich unterstellen, dir Schaden anzutun, denn ich bin bei dir. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Gott hat ein Volk hier in Greifswald. Gott sammelt sein Volk hier in Greifswald. Unsere Aufgabe, die er uns gibt, ist, in jeden Winkel dieser Stadt das Evangelium erschallen zu lassen. Die Menschen dieser Stadt zu lieben, ihnen zu dienen, von Gott her ihnen zu dienen und ihnen zu bezeugen, was die großartigste Botschaft ist, die jemals erzählt wurde. Zu dieser Botschaft dürfen wir sagen, hier bin ich, sende mich. Vier Schritte. Dieses sechste Kapitel von Jesaja lädt uns ein, eine greifbare Gemeinde zu sein, die sich senden lässt. Die spricht, hier bin ich, sende mich. Dieser Text lädt uns ein, eine Gemeinde zu sein, die von der Vergebung Gottes her lebt, die diese neue Identität in Jesus Christus als eigene Identität annimmt und daraus sich senden lässt. Die sich sagen lässt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und dieser Text lädt uns ein, eine greifbare Gemeinde zu sein, die Gottes Gegenwart sucht, die Gott in seiner Herrlichkeit sucht und ihn loben und preisen will, die mit einstimmt in diesen Lobgesang, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Lasst uns Gottes Gegenwart suchen. Lasst uns aus seiner Vergebung, aus dieser neuen Identität heraus leben und aus der Herrlichkeit und Gegenwart Gottes und aus dieser neuen Identität heraus die Sendung Gottes annehmen in diese Stadt. Und wenn ihr das wollt, dann ruft Amen. Amen.